habe diese Woche einen Freund getroffen und habe zu ihm gesagt, ey, du warst beim Friseur. Und er hat zu mir gesagt, wow, das hat noch nicht mal meine Frau gemerkt. Sie stand zum Glück nicht daneben. Sowas kann ja Anlass für Beziehungskrisen sein. Oder der Klassiker, den ihr alle kennt, neue Brille. Wer merkt es? Ich habe vor 2 Jahren eine neue Brille, also ich muss dazu sagen, es war die erste Brille, die ich überhaupt in meinem Leben bekommen habe und kam damit zurück in meine kleine WG. Und meine beiden Mitbewohner waren ganz gepeint, haben irgendwie gesagt, du hast da was im Gesicht. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Vielleicht am ehesten sind es Verliebte, die spüren, wenn was anders ist oder das sehen, weil man sich halt ganz genau anschaut und sagen, das Muttermal, das habe ich noch nie gesehen an dir. Und entdecken das. So dies andere, dass man fragen muss, ja, merkst du eigentlich was an mir? Das kommt meistens erst nach 10, 20 Jahren Beziehung. Und eben das Nichtmerken ist dann oft Auslöser für Beziehungskrisen. Wenn jetzt einer kommt und zu dir sagt, da hinten rechts, da fehlt ein Haar, dann muss das jemand sein, der dich ziemlich genau anschaut. Oder der verliebt ist, dass er das so genau merkt. Wisst ihr, wie viele Haare ein Mensch auf dem Kopf hat im Durchschnitt? Weiß das jemand? Ich habe es auch nachgeschaut, weil es mich interessiert hat. Man sagt im Durchschnitt 100 bis 150.000. Am ganzen Körper hat man ungefähr 5 Millionen Haare. Auf dem Kopf 100 bis 150.000 und lustigerweise Rothaarige haben weniger Haare. Wusste ich auch nicht. Also im Durchschnitt 100 bis 150.000 und da ist jetzt einer, der merkt, eins fehlt. Bei euch sind die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Das bei manchen, wenn ich so schaue, ist das relativ leicht. Bei den meisten ist es schwieriger. Und das sagt Jesus uns von Gott. Bei euch sind die Haare gezählt. So genau, so interessiert, so voller Achtsamkeit, vielleicht sogar mit so einem verliebten Blick, schaut Gott auf jeden und jede einzelne von uns. Und natürlich ist damit nicht nur das Äußerliche gemeint, sondern er ist jemand, der merkt, wenn etwas nicht stimmt, der dich fragt, was ist los? Ich merke, es ist doch was. Gott ist ja nicht zuerst der Zollbeamte, der sagt, da ist was Verbotenes in deinem Lebensgepäck, das muss weg. Sondern der sieht, stimmt was nicht. Wie ein liebevoller Freund, der sich für dich interessiert und der merkt, da fehlt was, da ist was nicht richtig und dich fragt. Gott achtet auf uns, weil wir ihm ganz viel wert sind, viel mehr wert als manche Spatzen, sagt Jesus. Das heißt, keine Ameise beendet ihr Leben auf dieser Erde, ohne dass Gott einwilligt. Und wir Menschen sind ihm besonders wertvoll, besonders kostbar. Eure Haare sind gezählt. Und wer so einen Gott im Rücken hat, der braucht tatsächlich nichts zu fürchten. Habt ihr gemerkt, dass das heute 3-mal vorkam? Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht vor den Menschen. Was sie von euch denken, was sie über euch sagen, fürchtet euch nicht davor. Fürchtet euch nicht vor denen, die euch töten könnten. Es geht schon mal deutlich weiter. Fürchtet euch vor überhaupt nichts. 3-mal heute. Und der Hintergrund ist natürlich, als dieses Evangelium, dieser Text aufgeschrieben wurde am Ende des 1. Jahrhunderts, da hat diese erste kleine Gemeinde, die junge Kirche, die ja größtenteils aus Juden bestand, sich so langsam herausgelöst aus der jüdischen Gemeinde und hat immer mehr ihren eigenen Weg gefunden. Und die haben am Ende des ersten Jahrhunderts gespürt, dass für dieses Bekenntnis zu Jesus als dem Messias, als dem Sohn Gottes, das haben sie nämlich, hat sie unterschieden von den anderen Juden, dass das für sie gefährlich wurde und Widerstand, Widerspruch geregt hat, Hass, Verfolgung. Und das war bis an den Anfang des vierten Jahrhunderts so, dass das Bekenntnis zu Jesus als Messias, als dem Sohn Gottes, Gefahr für Leib und Leben bedeutet hat. Und seit ein paar Jahrzehnten ist das wieder so in unserer Zeit, dass viele Christen um ihr Leben fürchten müssen, wenn sie an diesem Bekenntnis festhalten. Und vor diesem Hintergrund versteht man das vielleicht etwas besser, das dreimalige fürchtet euch nicht, euch zu mir zu bekennen. Gott ist auf eurer Seite. Er steht euch bei. Er kämpft für euch. Ich weiß nicht, was ihr fürchtet in eurem Leben, ob es etwas gibt, was ihr fürchtet. Ich habe mal so in mich hineingehört, ich merke, Krankheit fürchte ich schon in gewisser Weise. Dass mich mal eine Krankheit trifft, die meine Lebensmöglichkeiten deutlich einschränkt, ist etwas, was ich fürchte. Vielleicht nicht mehr klar im Kopf zu sein. Noch mehr fast fürchte ich, dass mir mal irgendwann Gewalt angetan wird. Das hätte ich auch nicht so gern, Springerstiefel im Gesicht. Wir sind mal vor ein paar Jahren, da habe ich noch in Frankfurt studiert. Und ihr müsst wissen, in Frankfurt gibt es Jugendgangs, die spätabends und nachts in den S-Bahnen und U-Bahnen ihr Unwesen treiben. Und ich war mit einem Freund unterwegs, waren beide zusammen Theologiestudenten und in einem Priesterseminar. Und auf einmal, es war fast niemand mehr in dieser S-Bahn, kommen zwei Typen und setzen sich ganz eng neben uns und fingen an, uns Stress zu machen. Und wir haben versucht, nicht darauf einzugehen, nicht zu reagieren. Auf einmal pfeift der eine und es standen 8 Leute um uns herum und fing an, uns in den Haaren rumzugrabbeln. Und ich kann euch sagen, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht, weil ich nicht wusste, was jetzt passiert. Und irgendwann fragt einer von denen, was wir eigentlich machen. Und da sagt mein Freund, wir sind im Priesterseminar. Ganz naiv, wir wollen Priester werden. Ich habe gedacht, nein. Ich hätte jetzt alles gesagt, aber nicht das. Und lustigerweise hat das diese Begegnung verändert, weil sie das irgendwie komisch fanden. So komisch, dass sie angefangen haben nachzufragen, was das denn ist. Und wir kamen dann mehr und mehr in ein Gespräch. Und dann irgendwann, sie haben uns wirklich überhaupt gar nichts getan und haben sich irgendwann verabschiedet und haben gesagt, wenn ihr uns mal braucht, wir sind übrigens immer hier an dieser S-Bahn-Haltestelle. Wenn es mal Ärger gibt, dann ruft uns. Und einer hat beim Rausgehen sogar noch gesagt, betet für mich. Ich glaube, der hat gespürt, dass was sie da tun im Normalfall ist irgendwie nicht so ganz in Ordnung. Das, was der Freund da gemacht hat, war für mich ein Beispiel. Wenn ihr euch traut, euch auch zu mir zu bekennen, dann bin ich bei euch, dann habt ihr nichts zu fürchten. Gott tritt für uns ein, nicht immer gleich sichtbar. Das sehen wir ja bei Jesus am Kreuz. Der ist eben nicht wie der Terminator runtergesprungen und hat alle niedergemetzelt, sondern er ist erstmal gestorben. Aber Gott hat ihm Recht verschafft in der Auferstehung. Das ist gemeint, auch in diesem etwas schwierigen Text aus der Lesung mit Jeremia, was für unsere Ohren ja ganz fremd klingt, dass da einer sagt, Gott wird als Held für mich eintreten und ich werde sehen, wie er Rache nimmt an meinen Feinden. Das klingt ja für uns erstmal ein bisschen komisch. Aber wir verstehen es vielleicht, wenn wir an Eltern denken, die sicher nicht mit ansehen würden, dass jemand ihren Kindern Böses tun will. Es sind eben nicht alle Menschen in dieser Welt der liebe Onkel von nebenan. Und Eltern würden sofort eingreifen und ihnen Recht verschaffen, sie entweder schützen oder ihnen nachträglich Recht erstreiten, wenn es denn geht. Und das ist eigentlich eine ganz natürliche Reaktion. Wenn ihr euch noch ans Kasperle-Theater erinnert, könnt ihr euch noch ans Kasperle erinnern von früher? Wenn dann das Krokodil oder die Hexe, die kamen ja dann, die Bösen. Ja, und wir haben uns tierisch gefreut, wenn Kasperle oder Seppel denen mit der Klatsche eins drüber gegeben haben. Weil wir gespürt haben, die haben kein Recht, böse zu sein zu den anderen. Das ist eine natürliche Reaktion. Und ich glaube, nur vor dem Hintergrund ist das zu verstehen. Fürchtet euch nicht. Gott tritt für euch ein. Er kämpft mit euch an eurer Seite. Er verteidigt dich. Und sagt Jesus, einen sollen wir fürchten. Habt ihr das auch gehört? Nicht den, der den Leib töten kann, sondern den, der Leib und Seele ins Verderben der Hölle stürzen kann. Den sollen wir fürchten, der uns innerlich vergiften kann, verderben kann, der jeden aufkeimenden Versuch, liebevoll zu sein, sofort ersticken möchte. Den, der aus friedliebenden Menschen hasserfüllte und gewaltbereite machen will. Den, der Lüge sät, Zwietracht, Neid, Eifersucht, Streitereien. Den die Bibel den Verwirrer nennt, den Herrscher dieser Welt, den Vater der Lüge und von dem Jesus sagt, es ist der Satan. Den sollen wir fürchten. Da zuckt man ja immer erstmal zusammen, wenn man diesen Namen hört. Und denkt vielleicht, ist das nicht total veraltet? Ist das nicht nur eine Metapher, die Menschen gefunden haben, um eine Antwort zu haben auf ihre Frage, warum gibt es das Böse in der Welt? Man sagt ja, der Teufel hat nichts lieber als zwei Dinge. Das eine, dass man ihn total leugnet und sagt, den gibt es überhaupt gar nicht. Und das zweite, dass man ihn so wichtig nimmt, dass man ihn überall an die Wand malt, sprichwörtlich. Papst Franziskus spricht ja immer wieder davon, hat mal gesagt, den Teufel gibt es auch im 21. Jahrhundert. Der Geist des Bösen, sind seine Worte, der Geist des Bösen versucht, das Leben mit Gott kaputt zu machen. Er hält nichts Gutes für den Menschen bereit. Und sagt dann weiter, dass ein Leben in der Nachfolge von Jesus, wenn man sich auf diesen Weg machen will, einen Kampf bedeutet gegen das Böse. Und dass aber das Evangelium uns lehrt und hilft, ihn zu bestehen. Also, wer versucht, sich an diesen Gott zu halten, der erlebt auch einen Kampf. Und ehrlich gesagt, diesen Kampf zwischen dem Guten in uns und dem Bösen, ich glaube, den kennen viele von euch wahrscheinlich auch. Paulus schreibt auch davon, ein innerer Kampf spielt sich ab. Am deutlichsten habe ich den mal gesehen an dem kleinen Max. Der kleine Max war 3 Jahre alt und seine Schwester Hanna sollte getauft werden. Und der kleine Max wollte so gerne an diesem Tag sich mitfreuen mit seiner Schwester. Und gleichzeitig hat diesen kleinen Buben das so irgendwie doch gewurmt, dass jetzt da seine Schwester im Mittelpunkt stand und er wollte gerne im Mittelpunkt stehen. Man konnte bei dieser Tauffeier, die ich gehalten habe, immer sehen, wie in ihm beides miteinander kämpft. Ist dann immer wieder zu seiner Schwester hingegangen, hat sie gestreichelt, hat sich gefreut und dann wieder hat er irgendwelchen Quatsch gemacht, dass er im Mittelpunkt stand und seine Mutter ihn erinnern musste, du wolltest dich doch heute mitfreuen. Der Kampf, der sich abspielt, der sich auch dann abspielt, wenn es vielleicht wirklich einen Konflikt, einen Streit gegeben hat und man sich fragt, soll ich jetzt den ersten Schritt machen oder soll ich auf mein Recht pochen, dass ich eigentlich im Recht bin und der andere auf mich zukommen muss, und viele solche kleinen Kämpfe zwischen dem, was gut ist, was Liebe möchte, und dem, was genau das Gegenteil will, spielen sich in uns ab. Und deswegen sind wir immer wieder herausgefordert und auch eingeladen, mindestens einmal im Jahr in der Osternacht wieder neu zu sagen, mit dem Bösen, mit dem Urheber des Bösen, will ich nichts zu tun haben. Ich widersage. Ich will mit Lüge, mit Neid, mit Lieblosigkeit, mit Hass nichts zu tun haben. Ich widersage dem Bösen. Und wir dürfen sicher sein, dass in diesem Kampf uns Jesus auch beisteht. Fürchtet euch nicht. Er ist mit da. Er hilft, dass das Gute in uns wachsen kann und stark werden kann. Dafür kommen wir auch immer wieder zusammen, um uns gegenseitig darin zu ermuntern, zu bestärken auf diesem Weg. Und auch jetzt, wenn wir Verbindung und Gemeinschaft mit ihm haben in der Kommunion, von ihm gestärkt zu werden. Amen.